Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter-Podcasts Schlafsackgeflüster, der Podcast für gute Berggeschichten, aber auch gute Draußengeschichten oder auch gute Drinnengeschichten. Mit mir heute am Mikrofon ist wie immer der Michi. Hallo Michi.
Hallo zusammen.
Und diesmal haben wir uns gedacht, jetzt haben wir schon fast alle Themen durch. Da machen wir was Neues und bringen mal zwei Gäste, vor allen Dingen auch noch zwei Damen, weibliche Gäste mit. Am besten, ihr stellt euch einfach mal selber vor, eine nach der anderen, bitte.
Ja, hi, ich bin Sarah und meine Leidenschaft ist das Draußensein, draußen wandern und ich kämpfe immer noch extrem mit meiner Post-Trail-Depression, nachdem ich ein paar Monate auf dem PCT wandern durfte und bin ganz verliebt in Camping, draußen sein und vor allem alles, was Equipment und Gear ist, da ein bisschen ein kleiner Gear-Nerd.
Ja, hallo zusammen, ich bin die Nick. Ich brenne für das Fahrradfahren. Meine Leidenschaft ist noch gar nicht so jung. Ich habe erst vor 3 Jahren angefangen, Fahrrad zu fahren. Und kann jetzt eigentlich schon sagen, dass nach 3 Jahren das eigentlich mein Leben erfüllt hat und ja, selbst in meinem späteren Leben jetzt noch zu so einer krassen Leidenschaft geworden ist und mich das in ganz verrückte Situationen, an tolle Orte und mit neuen Menschen zusammengebracht hat. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht tatsächlich.
Ja, cool, aber dann, warte mal, eine wandert und eine fährt Fahrrad. Wo ist dann euer gemeinsamer Nenner? Wie kriegt ihr das zusammen oder was verbindet euch?
Ja, also uns verbindet ganz krass das Outdoor-Sein und die Liebe für Stories und Geschichten, die Outdoors passieren. Und deswegen haben wir auch 2020 die verrückte Idee gehabt, ein Outdoor-Magazin für Frauen zu gründen. The Female Explorer heißt das Ganze. Wir haben damals die Idee gehabt und einfach das Gefühl, dass es eine Lücke gibt und noch kein Medium, in dem wirklich Bedürfnisse für Frauen-Outdoors, aber auch die Stories und Geschichten richtig Platz haben. Und dann dachten wir, okay, das müssen wir machen. Und wir haben eine Crowdfunding-Kampagne damals gestartet, die gewonnen. Und dann standen wir zu viert damals vor dem Glück, sagen zu können, okay, jetzt legen wir einfach los und machen ein eigenes Printmagazin.
Ja, sensationell. Also dann in diesem Sinn, herzlich willkommen Sarah, herzlich willkommen Nick, herzlich willkommen The Female Explorers Magazin hier im Podcast.
Dankeschön.
Dankeschön.
So, jetzt hattet ihr diese Idee. Wie hat man diese Idee? Braucht es dafür eine Stammtischrunde, eine feuchtfröhliche Grillparty? Ist man da zufällig, trifft man sich an der Bushaltestelle und sagt, ja, ich hab was? Oder?
All of the above, ne? Also, bei uns war es tatsächlich, wir haben in Leipzig, also wir sind alle selbstständig gewesen zu dem Zeitpunkt oder hatten selbstständige Projekte, haben gemeinsam schon im Digitalen zusammengearbeitet, mehr Content Creation, ein Fotostudio für einen Online-Blog, einen eigenen geschrieben und Social Media für Kunden gemacht. Und dann haben wir hier zusammen an einem Feiertag gebruncht und hatten diese ganzen Outdoor-Magazine um uns herum liegen und dachten, immer sind so Fotoshootings und da sind 3 Männer am Feuer und hinten bringt eine Frau Kaffee. Oder die Stories, die Frauen dann veröffentlichen dürfen, sind dann so immer die Innenansichtigen oder so ein bisschen mehr die Achtsamen. Aber uns, wir hatten das Gefühl, da fehlt irgendwie was, auch was Equipment angeht, was vorgestellt wird. Und wir dachten, okay, wir können ja mal eine Story abgeben, aber dann ist das Ganze irgendwie eskaliert an dem Tag. Und dann hatten wir auf einmal einen Namen, ein Logo, einen Instagram-Account und eine wilde Idee und dachten, okay, jetzt schlafen wir noch mal kurze Nacht drüber. Und wenn wir morgen immer noch denken, dass diese Lücke von uns gefüllt werden muss, dann machen wir das einfach.
Und war damals schon der Plan, eben vom Wandern übers Campen bis zum Radfahren alles in diesem einen Magazin zu vereinen?
Jein. Ja. So konkret war das gar nicht. Es hat vor allem diese Mission für uns im Mittelpunkt gestanden, also wirklich einen Raum zu schaffen für Frauen Outdoors, für diese Stories. Historisch gesehen waren einfach Frauen diejenigen, die auch Bergsport ausgeübt haben, aber es einfach nicht durften. Und da ist noch ganz viel Nachholbedarf und es gibt Gründe, warum einiges an Outdoor-Equipment einfach auch noch nicht so alt ist, ne? Dass es den ersten Bergrucksack halt für Frauen erst in den 50er Jahren gab. Und dass Radrennsport in Österreich für Frauen bis in die 90er Jahre verboten war. Und das ist total irre, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und uns war es wichtig, endlich einen Platz zu schaffen, wo das alles zusammenkommt, wo aber auch Frauen sich treffen können und vernetzen und gemeinsam rausgehen können.
Ja, das ist total spannend im Endeffekt, weil das ist einem irgendwie nicht bewusst, diese Produktsache. Ja, das unterschreibe ich, wo man sagt, das hat irgendwann mal, ja, bestimmt im Bewusstsein auch erst vielleicht vor 10 Jahren oder 5, na, wahrscheinlich wirklich erst so 10 Jahre angefangen, dass man es im Outdoor-Branche so, Frauen brauchen jetzt auch eigene Ski. Aha. Ja. Okay, was macht man? Ja, lass die pink machen und Blumen draufdrucken. Ja, aber das ist doch Quatsch. So kann das ja nicht funktionieren. Also gearmäßig macht das absolut Sinn. Macht das heutzutage auch mehr Sinn, wo man sagt, da ist so viel passiert, dass es nicht mehr nur Pink und Blümchen ist?
Auf jeden Fall. Also das Problem ist auch, dass Gear für Frauen eine Zeit lang auch als Einsteiger-Gear gesehen wurde. Also dass gerade Frauen, die so richtig dabei waren oder professionell dabei waren, einfach nichts gefunden haben. Wir durften mal mit einer österreichischen Bergsportlerin sprechen, die in den 90er Jahren die ganzen 8000er gemacht hat. Und die hat dann gesagt, naja klar, hatte sie den kleinsten Expeditionsanzug für Männer an, weil es das einfach noch nicht gab. Und das hat ja alles auch einen Rattenschwanz und es gibt immer noch ein Defizit an Bergwanderführerinnen oder anderen Guide-Jobs, die von Frauen nicht so oft gemacht werden oder nicht so oft gemacht werden können. Und es gibt einfach einen Bedarf, darüber zu sprechen. Und und dass wir nicht nur Pink und Blümchen mögen, ich glaube, der Zug ist schon lange abgefahren.
Ja, 100%. Ist das dann auch so diese Historie? Ist das eine Rubrik in dem Magazin, die quasi immer wieder behandelt wird? Weil das ist ja wirklich sensationell spannend.
Ja, also unsere Printmagazine haben wir immer gestartet mit einem Porträt über eine historische Explorerin, was wir auch in unserem Online-Magazin weitermachen werden, weiterführen wollen, weil es da so viele Stories gibt, so viele Geschichten, die noch keinen Platz bekommen haben, die untergegangen sind, neben den Geschichten der großen männlichen Abenteurer und Explorer, obwohl sie so viel für Frauen und für Frauen-Outdoors gemacht haben in den letzten Jahrhunderten. Und dem wollen wir natürlich den Wegbegleiterinnen und den Trailblazerinnen da einen Ort und einen Platz geben.
Das heißt, du hast jetzt gesagt, das wollen wir weitermachen, auch digital. Print war das, was es zuerst gab? Also das Magazin war zuerst gedruckt oder gab es gleichzeitig online und geprintet?
Also wir haben uns bewusst für Print zu Beginn entschieden, eben weil diese Printlücke uns auch so extrem aufgefallen ist und weil wir auch einfach Lust hatten auf dieses Printprodukt und haben da jetzt 8 wunderschöne Ausgaben in den letzten 4,5 Jahren veröffentlicht. Mussten aber auch einsehen, dass Print so mit seinen Tücken kommt und das auch ein Geschäftsmodell ist, was schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und wir ja selbst auch super gerne digitale Medien konsumieren und haben dann einfach angefangen, nebenbei das Online-Magazin aufzubauen. Wir hatten von Anfang an eine ultra starke Social-Media- und Instagram-Community, machen mittlerweile auch Events, stehen kurz davor, unsere eigene Community-App zu veröffentlichen, wo das Online-Magazin auch integriert sein wird und die dann verschiedenen Communities die Möglichkeit gibt, Events zu planen und miteinander sich auszutauschen und zu finden. Und dann war für uns einfach dieses Jahr der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir lassen das Printmagazin jetzt gehen. Das war da, um uns diesen großen Boom zu geben. Wir sind da, schaut her, das sind die Stories. Und jetzt konzentrieren wir uns aufs Digitale, was kostenlos und für alle zugänglich ist und noch mehr den Community Spirit hat, um Frauen zu connecten.
Okay, die Stiche und Schlagwörter und Anknüpfpunkte überschlagen sich. Kommen wir nochmal kurz zum Anfang, damit wir einfach nur mal kurz die Timeline abstecken können. Also, getroffen, hey cool, wir machen das Gleiche, geil, lass ein Heft machen. warum dann der wirklich schwierige Weg, das Heft zu machen? Also ich meine, ein Magazin zu machen ist ja jetzt, egal ob männlich, weiblich, einfach überhaupt kein Zuckerschlecken. Digital, ja, nimm eine WordPress-Seite, los geht's. Macht ja gefühlt jeder Zweite. Aber ein Magazin, also schreit ja schon nach Steinen im Weg. Und dann ist meine Frage, ist man dann als Frau noch mehr in einem steinigeren Weg ausgesetzt oder macht das da dann keinen Unterschied?
Pass auf, ich komme auf pack noch was drauf. Wir haben das auch noch 2020 gemacht, als die Pandemie gestartet ist. Ein Reisemagazin, wenn niemand reisen kann. nein, tatsächlich glaube ich, dass das unser Vorteil war, weil wir waren dann nicht nur just another Social Media Account, just another Online-Magazin. Uns war es wichtig, von Anfang an ernst genommen zu werden. Multisport, das ist ein Community-Magazin gewesen und auch unser Online-Magazin ist für die Community. Das heißt, es können immer alle Frauen uns ihre Stories zusenden und unser Redaktionsteam erarbeitet dann den Beitrag mit ihnen gemeinsam. Und vorher war es Print und digital, jetzt ist es nur noch digital, dafür aber mit mehr Wumms, sag ich mal, und mehr Möglichkeiten, das auch zu verbreiten. Und ich glaube aber, dass das Printmagazin für uns ganz wichtig war, um unsere Stimme zu finden, um unseren Platz zu finden in dieser Outdoor-Welt und um auch ordentlich Lärm zu machen und zu sagen, hey, das ist unsere Kompetenz. Wir können Stories erzählen, wir können Frauen zusammenbringen und uns verbindet diese Outdoor-Leidenschaft einfach.
Ihr habt vorher erwähnt, dass ihr zu viert gestartet habt. Sind immer noch alle vier dabei?
Wir sind drei, aber das hat nichts mit dem Produkt zu tun.
Ja, ja, nee.
Oder mit unserer Mission. Dafür haben wir mittlerweile ein Team noch von Angestellten und Freelancerinnen. Also wir sind jetzt wirklich ein kleines Team in unserem Leipziger Office von 6 bis 8 Personen und wachsen da ganz gesund immer weiter.
Ja, spannend. Auch cool, oder? Das ist, also es sind ja doch jetzt ein paar Jahre schon und wenn das Kernteam beieinander bleibt, größtenteils irgendwie auch schön, oder? Wenn man das zusammen so erleben darf, wie das Baby wächst sozusagen.
Und wir gehen jetzt sogar weiter. Wir starten jetzt unser Kreatorinnenprogramm. Das heißt, Frauen, die selbst einen Content Creation machen, Foto, Video, die schicken wir jetzt noch mehr für uns auch auf Reisen. Vor allem im Wintersportbereich, weil wir leben nun mal in Leipzig. Für uns ist das immer ein weiter Weg. Und genau, wir connecten uns jetzt wirklich auch mit Female Explorerinnen, die überall sind und erweitern unser Team auf diesem digitalen Weg, weil wir auch verschiedene Sichtweisen wollen. Also nicht nur von der Athletin, sondern auch von jemandem, der vielleicht gerade erst Outdoors für sich entdeckt hat. Ne? Also alle Level, alle Bereiche, wir wollen gerne da ein möglichst weites Bild abbilden. Ja.
Wie schafft ihr diese redaktionellen Inhalte? Weil ich glaube, du hast vorher schon gesagt, dass Menschen, Frauen schicken eben Inhalte ein, was sie machen und das wird dann veröffentlicht oder zumindest überarbeitet, veröffentlicht, wie auch immer. Jetzt hast du auch noch gesagt, Kreatorinnenprogramm. Also das heißt, ihr setzt euch nicht hin, so ich sage jetzt mal für die nächste Ausgabe, wir machen Skandinavien, Karwendel und VW-Busausbau, sondern nee, pass auf, die Petra hat geschickt Doppelpunkt.
Ja.
So?
Ja, so in der Art. Also wir haben natürlich auch unser eigenes Team und wir machen eigene Inhalte und da können wir auch auf sowas planen und da auch natürlich, ich sag mal, eine Strategie dahinter setzen. Aber wir haben halt auch einfach das Glück, dass wir unglaublich viele Einsendungen bekommen von Frauen, die echt geilen Shit da draußen machen und sagen können, wow, na klar wollen wir mit dir darüber sprechen oder lass doch mal schauen, was wir daraus machen. Und dass genau viele verschiedene Möglichkeiten jetzt haben, das nach außen zu tragen.
Und wie funktioniert dieser Spagat aus ja im Prinzip allen Zielgruppen von ganz breit und Einsteiger bis hin zu Experte oder Expertin in dem Fall? Weil so habe ich das gerade rausgehört, oder? Dass das euer Anspruch ist, alle zu bedienen und allen im Prinzip Geschichten zu bieten.
Genau, also wir wollen halt, dass das, also erstmal das Gute ist, wir machen unsere Regeln selbst. Wir sind unsere kleine alte eigene Firma und wir können da uns kreativ ausleben. Und für uns war es schon immer wichtig, einfach die verschiedenen Punkte zu zeigen, denn klar ist das spannend, wenn eine Athletin was Krasses gemacht hat und darüber wollen wir berichten. Aber natürlich ist es genauso spannend, wenn eine Frau eine eigene Grenze verschoben hat, wenn sie vielleicht nach der Schwangerschaft erst gemerkt hat, okay, im Wald finde ich Ruhe und das gibt mir was und das gibt auch meinem Kind was und mir geht's damit gut. Oder wir hatten auch eine tolle Story von einer Ü50-Frau, die gesagt hat, auf einmal waren die Kinder aus dem Haus, die Ehe kaputt, sie war Single das erste Mal in ihrem Leben und was hat sie gemacht? Sie hat ihre erste Soloreise nach Neuseeland gebucht und ist da 2 Monate mit einem Van herumgereist, nachdem sie sich sogar verletzt hatte. Also es gibt so viele Hürden auch, die aufgebrochen werden müssen und solche Stories inspirieren dann wirklich rauszugehen. Und das sind nicht immer die krassen Athletinnen-Stories, sondern das sind noch ganz oft die relatable Sachen, die Sachen, die nah am Herzen sind, die passieren und dafür wollen wir einen Platz geben.
Und das findet logischerweise auch seinen Platz, oder? Weil zuerst hatte mich immer so diese Frage beschäftigt, für mich persönlich, wieso ist der Berg jetzt für eine Frau anders? Doch der gleiche Berg. Wahrscheinlich aus Besteigungs-, Leistungs- oder von mir aus nur Wandern, was ich nicht kleinreden möchte. Wahrscheinlich aus dieser Sicht schon, aber halt eben aus der Sicht mit 2 Kindern, nach hormoneller Umstellung, mit dem und der Lebensgeschichte. Das ist dann vielleicht der große Unterschied, der anders zu erzählen ist.
Ja, man könnte sagen, dass die meisten Frauen einfach viel mehr Hürden aufzubrechen haben, bevor sie tatsächlich auf ihr Abenteuer gehen können. Also schon alleine die Konflikte, die sie in ihrem Kopf mitbringen. Darf ich mir die Zeit nehmen? Darf ich mir den Raum nehmen? Ein Mann wird höchstwahrscheinlich eher sein 2- oder 3-jähriges Kind mit seiner Partnerin zu Hause lassen und sagen, ja, ich muss jetzt diese Bergtour machen. Eine Frau wird höchstwahrscheinlich nicht nur sich selbst da im Konflikt begegnen, sondern auch ihrer Familie, Freunden, Leuten, die sagen, das ist jetzt gerade nicht deine Aufgabe. Was machst du da draußen? Du bist eine schlechte Mutter. Also uns ist es auch einfach wichtig, damit die Rolle der Frau generell, was sowieso gerade ein gesellschaftliches Thema ist, noch mehr zu bestärken in der Selbstentfaltung und zu sagen, doch, du darfst diesen Raum haben, du darfst diesen Abenteuer nachgehen, du darfst dich trauen und du findest auch andere Frauen, die das machen. Und ihr könnt das gemeinsam machen.
Ich glaube, die Perspektive ist auch manchmal ein bisschen eine andere, ne? Also wir kriegen ja auch sehr viel Feedback von den Frauen, die da draußen unterwegs sind. Und bei Männern geht es ganz oft um Performance, also wie weit, wie hoch, ne? Die tracken ganz viel. Und bei Frauen ist es mehr so die Experience, das Erlebnis viel mehr als die Performance. Und ich glaube, bei Frauen, ich glaube, das ist auch, worauf Sarah so ein bisschen anspielt, ne? Es gibt viel mehr Ängste. Bin ich safe? Kann ich allein gehen? Das Thema Solo ist auch ein Riesenthema in der Community, ne? Also wir machen uns, Frauen, glaube ich, machen sich im Allgemeinen viel mehr Gedanken auch darum. Und das sind dann auch gleichzeitig die Hürden, die man sich dann auch selbst so ein bisschen baut im Kopf. Und das ist natürlich das, wo wir dran wollen, wo wir sagen wollen, ja, wir wollen inspirieren, wir wollen ermutigen. Und wenn es nur kleine Dinge sind, ne? Also bei uns geht es auch nicht um dieses große, ich glaube, dieses Athletenthema, das wird schon sehr, sehr viel thematisiert in den Medien. Wir wollen wirklich die breite Masse, den Einstieg, dass wir wirklich die Frauen inspirieren, rauszugehen, genau.
Ist das auch der Grund, warum ihr mit Events anfangt oder Events angefangen habt, oder? Das habe ich vorher richtig verstanden.
Ja, das war dann so die logische Konsequenz oder auch der Druck aus der Community zu sagen, hey, wir wollen uns auch mal treffen. Und wir wachsen auch noch in das Event-Thema rein, freuen uns aber, dass wir da immer wieder große und kleinere machen können. Und das ist die pure Magie, die da jedes Mal passiert. Also auch von dem Feedback, was da kommt. Hey, ich hatte so viel Angst, alleine auf so ein Wochenende in die Alpen zu fahren und da mit 40 anderen Frauen, die ich nicht kenne, ein Wochenende zu verbringen und dann vielleicht auch noch was zu machen, was ich sonst nicht mache, weil ich komme vielleicht aus Osnabrück und ich war noch nie so in den Bergen unterwegs und ich habe das noch nie gemacht oder noch nicht so oft und jetzt gleich in der Gruppe. Und es ist total schön zu erleben, was für ein Vibe da passiert, wie positiv das ist, ne? Wie die sich gegenseitig helfen, wie wir einfach eine gute Zeit haben und es wirklich um die Experience, dass wie wir draußen unterwegs sind, geht und nicht darum, jetzt eine krasse Tour zu machen. Wobei auch das natürlich total viel Fun machen würde, ne? Aber das ist bei unseren eigenen Events noch nicht so der Fokus.
Was bedeutet dann Event? Also ihr macht einen Fahrradcamp, wie macht man Feuer in der Wildnis Camp oder wie stelle ich mir das vor? Und ist es ein Camp um des Camps willen oder ist Camp auch gleich Content?
So und so. Also unsere Camps sind im Moment Multisport. Also das heißt, wir treffen uns für ein Wochenende. Wir schlafen tatsächlich in Zelten oder im Van, wie man das möchte. Wir haben ein schönes Tagesprogramm von Fotohikes, Wanderungen, Trailrunning. Und man kann da mitmachen. Wir machen Yoga zusammen. Wir sitzen abends am Lagerfeuer oder gemeinsam und haben eine kleine Diskussion und schnattern. Also es geht viel um den Austausch und um den Einstieg in auf bestimmte Sportarten. Wir haben noch nicht so oft jetzt sportspezifische Events gemacht, aber das könnte in Zukunft vielleicht auch noch kommen. Also wir hatten zwar schon mal eine kleine Bikepacking-Tour oder mal eine Übernachtungstour, aber dann eher noch im kleineren Rahmen. Also dieses ganze Event-Thema ist auch noch neu für uns und wir wachsen da auch noch so mit unseren Kapazitäten mit rein. Für uns ist es wichtig und deswegen auch die App, dass die Frauen sich untereinander auch connecten können, ne? Und deswegen auch diese App, in denen es die Möglichkeit geben wird, zu schauen, was für Outdoor-Communities sind in meinem Umfeld, ne? In meiner Postleitzahl, in meiner Stadt oder da, wo ich vielleicht Urlaub mache. Und dann bei diesen Communities dabei zu sein oder selbst welche zu gründen und dort zu diskutieren, sich auszutauschen und zu vernetzen, Events zu machen. Weil das war das Feedback, was wir immer wieder bekommen haben. Hey, bei mir in meinem Freundeskreis macht das niemand. Ich suche jemanden, der das mitmacht. Und dann guckt man auf dem schwarzen Brett, dann gibt es irgendwo eine Instagram-Gruppe, noch eine ganz verstaubte Facebook-Gruppe, aber man kommt eigentlich gar nicht drum herum, sich bei Meta anzumelden. Und da haben wir gesagt, okay, so eine App, in der wir unser kleines Universum haben und dort miteinander umgehen können, wäre doch perfekt.
Ich glaube, das ist ein Thema, das in der Bergsportszene ganz oft präsent ist, oder? Also ich glaube, auch die Jungs suchen immer wieder Tourenpartner und das, obwohl das eine Männerdomäne ist, also stelle ich mir schon vor, dass es für die Frauen sicher deutlich schwieriger ist, ja, egal in welcher Spielart dann.
Voll. Und wir sind auch gar nicht jetzt Anti-Mann, ne? Also versteht nicht falsch. Wir haben immer gesagt, wir hätten auch ein Make-up-Magazin für Männer machen können. Es geht einfach darum, dass wir diese Nische gefunden haben und uns da wohlfühlen und da etwas für die Frauen outdoors machen, aber natürlich oder auch oft Events machen, wo wir sagen, hey, das ist Flinter-only, weil wir wollen einfach auch diesen Raum für uns mal einen Moment haben. Bedeutet aber nicht, dass alle unsere Events nur für Frauen sind oder dass wir da per se sagen, okay, wenn jetzt eine Story ist und der Mann war ein Fotograf, dann bringen wir die Story nicht, ne? Also sowas natürlich nicht. Uns ist einfach nur wichtig, den Blickwinkel der Frau zu zeigen und sie zu empowern.
Das wäre einer wirklich meiner zentralen Fragen, hatte ich mir auch sogar notiert, das mache ich selten, gefragt, ob es wirklich dieses Credo, ich übertreibe jetzt mal, Männer verboten. Weil ist das auch immer umsetzbar? Also klar, jetzt in der App kann ich mich höchstwahrscheinlich als Mann nicht anmelden, weil dann wäre es ja wahrscheinlich nicht mehr ganz so der Safe Space. Aber ganz kurz, nur wenn ich jetzt meine, wir machen Trekking Marokko, da machen wir einen tollen Bericht. Oh, nur männliche Guides. Nee, dann machen wir nicht. Also wirklich so oder nee, geht schon.
Nein, solange die Story von einer Frau geschrieben ist oder von einer Frau den Blickwinkel zeigt, ist das für uns vollkommen in Ordnung. Wir haben natürlich auch Formate, wo wir weibliche Kreatorinnen featuren, ne, die dann halt eben die Fotografinnen sind oder die Videomacherinnen sind oder oder auch Bereiche, wo wir sagen, okay, Professionals, ne, weibliche Professionals in den Bereichen wie Guides und so weiter, die bekommen dort ihren Platz. Aber wir würden jetzt keine Story fallen lassen, nur weil in dem Team ein Mann mit dabei war. Und unsere App ist prinzipiell auch erstmal für alle, ne? Also wir haben auch viele männliche Leser und die Berichte, die wir schreiben, sind eben auch für alle interessant, nicht nur für Frauen. Zumindest so immer das Feedback zu uns. Und per se kann sich jeder Mann auch in unserer App anmelden, kann dort auch den Magazinbereich durchlesen. Und den Communities ist es selbst überlassen, ob sie eine Female-Only-Community gründen möchten oder vielleicht auch eine für Familien oder gemischt. Da wollen wir gar nicht so den Riegel vorschieben. sondern wir bestimmen einfach nur den Magazin-Content, den wir dort liefern, und wir geben den Rahmen und achten natürlich darauf, dass das ein Safe Space für alle ist. Denn viele Männer haben uns auch das Feedback gegeben, dass sie sich so eine Art oder so ein Vibe, den wir verbreiten in unserer Community, ja auch in der männlichen Community, dass es den dort mehr gäbe, wo ich dann immer einlade und sage, dann macht es.
Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach immer, wie man mit dieser ganzen Komponente einfach umgeht und wie man eben auch miteinander spricht. Ich meine, Michi, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten einen Podcast mit Tamara Lunger zusammen und wir haben die im Vorfeld gefragt, ob wir denn penibel darauf achten sollen, müssen, sie Bergsteigerin zu nennen. Sie so, nee, sie ist Bergsteiger. Punkt. Oh, ach so. Ja, okay, sie ist Bergsteiger. Weil die Berufsbezeichnung ist Bergsteiger. Ah ja, okay. So, wo man dann auch sagt, die Aussage, wenn sie eine Frau trifft, ist absolut okay. Wenn wir uns das einfach rausnehmen und einfach sagen, nee, wir nennen dich jetzt einfach, wie wir wollen, das ist schon wieder schwierig.
Ja, aber da ist es halt auch wieder so ein historisches Ding, ne? Also warum heißt es denn Bergsteiger? Und warum hat sie vielleicht als Frau auch das Gefühl, dass, wenn es Bergsteigerin heißt, es weniger bedeutet, ne? Unterstelle ich jetzt aber nur mal so zur Diskussion. Also das ist ja auch so dieses Ding und ein Stück weit auch Gewöhnung von vielen Frauen, glaube ich, in dem Business, sich da Raum verschaffen zu müssen und mit den Ellenbogen rechts und links durchgehen zu müssen. Was schade ist, dass das so lange nötig war und wir einfach hoffen, dass es in Zukunft weniger nötig ist.
Absolut, bin ich absolut dafür. Ganz kurz nochmal, kurzer Rückblick für mich. So, Nick, du Fahrradfahren, wahrscheinlich Rennrad, Gravel, diese Richtung oder egal was für ein Rad. Sarah, Weitwandern als die große Passion. Wir hatten vorher so das Thema, dass gerade wenn Frauen etwas alleine machen müssen, muss man Fahrrad fahren alleine? Ich glaube, Nick, da ist doch eher, das macht man so eher in der Gruppe. Weitwandern ist aber doch eher so alleine Komponente. Kriegt ihr euch ab und zu mal über so, ich mache viel mehr alleine, mir geht's viel schlimmer, mir geht's viel besser, schlechter etc. über den Sport hinaus noch, jetzt nicht zwingend in die Haare, aber in die Diskussion?
Sarah und ich streiten uns immer noch, was cooler ist, definitiv.
Ja. Das ist auch wichtig.
Aber ich glaube, nein. Ich glaube, wir haben da wahnsinnig großen, also ich habe wahnsinnig großen Respekt für die ganzen Sachen, die Sarah gemacht hat. Also ne, den PCT zu wandern, da so auf sich alleine gestellt zu sein, zu Fuß zu sein, ne, das, also diese auch so remote unterwegs zu sein wie Sarah. Das war, also ich weiß, ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe da so unglaublich viel Respekt. Mit dem Fahrrad kann ich auch mal gefühlt schnell jemanden wegfahren. Aber ich finde das Wahnsinn, was Sarah da macht. Das ist also wirklich Hut ab.
Ich habe aber auch Respekt vor Nick und mit dem Fahrrad bergauf zu fahren. Das wäre für mich der absolute Horror und würde mich mental und körperlich an die absolute Grenze bekommen. Keine Ahnung, warum du das freiwillig machst. Aber
ja, man sieht schon. Ihr ergänzt euch gut, gell? Das hört man da.
Ja, und der gemeinsame Nenner ist dann immer das Ultraleicht-Equipment.
Genau, leicht kann da treffen wir uns.
Also da sind wir dann schon angekommen, dass Mädels auch Tech-Talk können.
Oh ja. Oh ja. Sarah ist unser absoluter Equipment-Nerd. Da ist sie immer extrem begeistert, da wo ich dann immer schnell sage, okay, Sarah, auf die Grammzahl, alles was das kann, alle Materialien. Also Sarah ist unser absoluter Equipment-Geek.
Der Running Gag ist, wenn ich im Office irgendwas hin und her werfe und sage, guck mal, wie leicht.
Ja.
Ja, aber dann wäre Radfahren ja eigentlich auch der perfekte Sport für dich, oder? Weil da nirgends gibt es, glaube ich, mehr Tech-Talk als beim Radfahren, habe ich den Eindruck.
Ja, ich bin kurz davor einzubrechen. Und auf die Rolle.
Aber ist diese Gramm-Denke nicht auch so eine leicht posttraumatische PCT-Störung, wo man sagt, Moment mal, wenn ich hier 8 Gramm einspare, ist es schon ein Drittel Snickers.
Genau. Alles an Equipment equals ne, Essen. Ja, keine Ahnung. Das war für mich auf jeden Fall der Moment, wo ich in dieses Thema eingestiegen bin und die Relevanz für mich verstanden habe, was es bedeutet und so viel testen und ausprobieren konnte. Sinne. Und ich glaube, das war für Nick auch so beim Radfahren einfach. Sobald man anfängt, leidenschaftlich da was zu machen, macht es auch einfach Spaß, ins Equipment reinzugucken und da ein bisschen nerdy zu werden, ne? Also ich habe da schon immer eine totale Leidenschaft für Produkte und zu schauen, was es da Neues gibt und warum. Und ja.
Können wir, glaube ich, beide gut nachvollziehen, Rainer. Oder Rainer?
Ja, wenn er mal einen Weird-Nerd-Podcast macht, dann lacht er mich nochmal.
Lieber nicht, weil das bedeutet ja, da muss man sich was anschaffen nochmal dafür, damit wir auch richtig drüber sprechen können und anschaffen.
Ja. Lieber nicht. Ja. Aber wenn wir schon beim PCT sind, oder? Ich fände es schon spannend, da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Du warst offensichtlich solo unterwegs.
Genau, also beim PCT muss man ja sagen, dass über 80% der Menschen dort starten solo. Das ist total normal und man findet dann auf dem Weg eigentlich seine Crew, seine Trail-Family und so habe ich das auch. Ich hatte nicht Zeit, den ganzen Trail zu machen. Ich war 2,5 Monate unterwegs und habe den Großteil, das Hochgebirge, das Herzstück da in Kalifornien, die High Sierra, bin ich gewandert und es war absolut atemberaubend und total lebensverändernd und wie gesagt, noch harte Post-Trail-Depression hier, 2 Jahre danach.
Und der PCT war dein erster langer, großer Trail oder warst du vorhin schon irgendwo in den Alpen unterwegs, längere Zeit?
Also ich hatte vorher eine Hüttentour gemacht und ein Wochenendtrip mit einer Wildnisschule mit draußen übernachten und halt viele, viele Daytrips und Hund und so weiter. Aber hatte tatsächlich sehr, sehr wenig Tracking-Erfahrung. Kann man machen, muss man mitrechnen, dass es einem sehr, 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 sehr schlecht geht zu Beginn. Und viele Selbstzweifel. Und ich wusste aber, für mich ist es okay. Ich wusste, ich habe auch keine Angst davor, Nein zu sagen, hier ist meine Grenze. Ich gehe immer so weit, dass ich mich auch wieder trauen würde, zurückzugehen und da niemanden in Gefahr zu bringen. Aber ja, die ersten Wochen waren hart. Sehr viele Gedanken aufhören zu wollen, sehr viel Einsamkeit. Ich habe in der Mitte ungefähr vom PCT, oder nicht in der Mitte, aber nach der Wüstensektion da angefangen auf der Höhe von Las Vegas. Ich war da alleine, hörte nachts am ersten Abend die Hyänen jaulen. Da in Kalifornien hatte kein Netz mehr. Mein Rucksack so schwer, dass ich den kaum tragen kann, mit noch einem Packsack extra obendrauf, weil nicht alles reingepasst hat. Und ich dachte, was mache ich hier? Ich kann das gar nicht. Keine Ahnung. Ist das jetzt gerade eine dumme Idee? Habe ich mich in meinem Lebenstraum irgendwie geirrt? Sollte ich lieber wieder zurückfahren? Aber dann bin ich losgewandert und dann ist es Stück für Stück einfach großartig geworden. Und die Muskeln, die wachsen dann schon an den richtigen Stellen.
Jetzt ist eine ganz spannende Frage. Wann hast du den Film mit Reese Witherspoon gesehen? Davor oder danach?
Davor, aber schon 7 Jahre davor. Und ich habe davor das Buch gelesen. Also.
Okay. Hast du dich wiedergefunden? Zumindest ja. An manchen Situationen. Ich sage nur Rucksack, die erste Schlange etc.
Ja, weil ich auch fast an der gleichen Stelle gestartet bin, in ungefähr den gleichen Tag wie sie, 95, nur ich 22. Also das war schon viele Flashbacks von ihrem Trip. Irgendwie hatte das schon im Kopf auf jeden Fall. Und mir ist auch auf jeden Fall eine Schlange begegnet am zweiten Tag. Okay. Klapperschlange und auch Bären und alles. Aber das Schöne ist, man ist so weit weg von all den kleinen Problemen zu Hause und dem Alltag und man ist komplett dort. Und das ist beängstigend, aber das gibt einem auch die Möglichkeit, da komplett einzusteigen und sich darin auch so ein bisschen zu verlieren. Und ich glaube, deswegen hat man dann auch einen Trail-Name, weil man einfach ein Stück weit die Persona, die man zu Hause ist, hinter sich lässt und sagt, okay, hier bin ich jetzt ganz roh, so wie ich bin, mit all meinen Ängsten und all dem, was mich ausmacht. Und ich lege jetzt los.
Spricht man über den Trailname oder nicht?
Na klar, meiner ist Woodstock.
Weil du der kleine gelbe Vogel von Snoopy bist?
Ich hatte ein gelbes Cappy, ja. Und meine Trail-Family hat gesagt, ich habe Old Hippie-Vibes. Was auch immer das bedeutet.
Sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, eine Sache noch, weil ich die einfach immer wissen muss, weil ich kann das auch gleich danach gerne gleich zugeben, ist die Anstrengung tagsüber das Schlimme oder die Nacht?
Tagsüber.
Ja?
Ja. Also nachts, man ist ja sowieso Knülle.
Das also, schon, aber ich meine, es ist ein Land, in dem jedes Tier dich nicht umbringen möchte, aber könnte, wenn es wollte. Draußen schlafen, Menschen, die man nicht kennt, nicht überall, aber alleine in so einem Zelt. So, und jetzt bin ich noch nicht mal sehr weiblich, aber das ist mein K.O.-Punkt.
Nee, also kann ich voll nachvollziehen. Für mich war es, ich habe extra mir den Zeitpunkt gesucht, wo viele auf dem Trail unterwegs sind, dass ich möglichst nicht alleine campen muss, und habe es auch immer geschafft, eigentlich zumindest zu Beginn, als ich noch sehr unsicher war, immer mit anderen Menschen zu campen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so ein Zelt hat für mich die absolute Magie. Totale Angst im Dunkeln irgendwie im Wald zu sein, immer noch heute. Aber sobald ich in so einem Zelt drinne bin, ist alles fein. Ja, ich bin nicht mehr da. Ich kann nicht sehen, sie können mich nicht sehen. Und tatsächlich mit der Zeit da draußen bekommt man fängt wieder an, an die Menschheit zu glauben, weil man mit unglaublich vielen Trail Angels in Kontakt kommt, die einem so viel helfen und so hilfreich, also einfach die Türen für einen aufmachen in ihr Privatleben und sagen, hier, geh in die Dusche, der Kühlschrank ist voll, kannst dein Zeug waschen. Und ich meine, man sieht aus wie eine homeless person, ne? Man stinkt und die Sachen sind kaputt und man ist irgendwo aus dem Wald gerade gekommen und die Leute fahren dann mit ihrem Privatwagen zu ihrem Privathaus und lassen dich da übernachten und füttern dich durch. Das macht schon was mit einem. Und zum anderen ist man in dieser absoluten Wildnis, wo man weiß, die Tiere dort, die haben auch diesen ganzen Platz und diesen ganzen Space für sich. Und irgendwann verliert man auch da die Angst und fühlt sich viel mehr zu Hause. Und zum Schluss habe ich auch ohne Zelt mitten im Wald, mitten im Bärengebiet übernachtet und es hat mir, ich hatte überhaupt gar keine Angst mehr. Ich war so gewöhnt an diese Natur da und ich habe mich so sicher gefühlt und ich wusste, dass ich alles da richtig mache. Und schlimme Dinge können immer passieren, ne? Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr sicher in meinem Verhalten in der wilden Natur. Und das ist auch eine sehr schöne Sache an dem Trail, dass man sich da mit der Natur verbindet, aber eben auch das Gute in den Menschen wiederfinden kann.
Ich glaube, das ist dann, wenn man wirklich so das vermeintlich höhere Ziel erreicht hat, oder? Vielleicht gar nicht ankommen, sondern das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, darum geht es vielleicht fast viel mehr, oder?
Ja, und ich glaube, ankommen, das ist ein Ziel, was wahrscheinlich niemand, der gern weit wandert, erreicht. Weil das ist die große Challenge, die da alle danach noch haben, weil es dann irgendwie immer weitergeht. Aber dieses Gefühl von, das fühlt sich sowas von natürlich an, als wäre es das Natürlichste für den Menschen ever, mit all dem, was man hat, durch die Natur zu wandern und da sein Zelt, sein Lager aufzuschlagen und dann am nächsten Tag weiterzuziehen. Das war schon eine krasse Erfahrung von diesem nomadenhaften durch die Wildnis ziehen. Das war atemberaubend.
Und wie ging es dir danach, wieder im Bett zu schlafen, in den normalen vier Wänden? War das eine Umstellung?
Ja, also ich habe mich auch sehr auf Duschen gefreut und auf diese ganzen Gemütlichkeiten der Zivilisation und Hautpflegeprodukte, also wirklich so Basics, wo ich dachte, oh, oder mal so ein Parfüm, das habe ich davor gar nicht so gehabt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte ganz eigenartige Bedürfnisse danach. Ich habe immer noch, ich liebe es immer noch draußen zu schlafen. Ich habe immer noch ein instant Zuhausegefühl, wenn ich campen kann und wenn ich einen Sonnenuntergang sehe und wenn diese Ruhe da ist. Und ich träume davon noch sehr häufig auf jeden Fall, von dieser Zeit dort auf dem Trail. Ja. Es ist schon schwer, dann wieder in der Stadt zu leben und mit den Straßenbahngeräuschen und Verkehrsgeräuschen klarzukommen.
Jetzt bist du da ins kalte Wasser gesprungen, letztendlich, oder? Beim Waldwandern. Und ein bisschen ist die Leidenschaft geblieben, wenn wir es richtig gesehen haben. Jetzt bist du irgendwie unterwegs gewesen in den Alpen. Ist das vergleichbar oder ist das ganz was anderes?
Also ich hatte tatsächlich meine Trail-Family dieses Jahr da für die Tour de Mont Blanc und wir haben uns darauf geeinigt, weil sie fanden das sehr schön, dass man hier so viele Einkehrmöglichkeiten hat und dann kann man da noch ein Cappuccino trinken und ein Schoko-Croissant oder sowas. Und ich war dann immer so, ja, aber es sind auch sehr viele Menschen und ich möchte eigentlich irgendwo, wo ich mir ein Toilettenloch buddeln muss. Ich möchte eigentlich nicht diese ganzen Dinge haben. Und die ersten Monate hat mich das wahnsinnig gemacht, dass ich hier keinen Platz gefunden habe, wo ich wild sein konnte, so wild wie auf dem PCT. Und ja, mittlerweile habe ich damit wieder ein bisschen Frieden geschlossen, weil es trotzdem hier wunderschöne Ecken gibt und weil das auch alles leicht erreichbar ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es beides gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so eine wilde Natur haben, aber eben auch durch Gondeln erreichbar ist, die inklusiv ist und für alle Menschen erreichbar ist. Und genauso wichtig ist es, dass wir noch Orte auf der Welt haben, die so wild sind, dass ich 3 Tage da rauswandern muss, um an diesem einen Spot zu sein. Das macht für mich auch das Wandern aus, weil da kann ich oftmals auch nicht mit dem Fahrrad hinfahren oder mit dem Auto oder irgendwas. Da muss ich laufen. Das geht nicht anders. Und das ist für mich der Reiz. Und ja, ich glaube, dass es beides auf der Welt gibt, ist wichtig. Und deswegen bin ich auch voll dagegen, eine Gondel in den Grand Canyon zu bauen oder so von solchen irren Ideen. Ich finde es schön, wenn wir es einfach jetzt in der Aufteilung so lassen. Und dann ist doch okay, oder?
Das denke ich auch. Und Nick, bei dir im Kopf spielt sich ab, mein Gott, wie geil ist Fahrradfahren.
Tatsächlich muss ich sagen, jetzt wo ich Sarah die ganze Zeit zugehört habe, dass es doch schon sehr, sehr viele Parallelen gibt zwischen den beiden Disziplinen. Zwar auf eine ganz andere Art und Weise, aber dieser totale Fokus auf den Körper, ne, weil du Distractions kannst du dir nicht leisten in dem Moment, weil du gehst weiter, du kämpfst, du bist nur bei dir selbst. Und das ist zwar in dem Moment, fühlt sich das extrem schrecklich an oder oftmals, aber es macht dich auch ultimativ frei, ne? Und du bist den ganzen Tag draußen. Das ist einfach, ne, wie Sarah auch schon sagt, es fühlt sich so unglaublich natürlich an und schön für den Körper. Und wenn man dann wieder in der Zivilisation ist, dann fühlt sich fast gar nicht mehr natürlich an, in der Zivilisation zu sein. Also das macht halt ganz viel irgendwie mit einem. Und ich hab da ganz viele Parallelen tatsächlich gerade festgestellt, ja.
Das heißt, du warst auch schon tagelang, wochenlang mit dem Fahrrad unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Also in der Zeit, wo Sarah auf dem PCT war, habe ich unsere Dritte im Bunde auf die dunkle Seite des Fahrradfahrens gezogen. Und wir sind auch ganz einfach gestartet, nur mal mit zwei, drei Tagen Touren, die aber viel zu heftig waren im Endeffekt für uns. Aber ja, man diese Lernkurve beim Fahrradfahren, die ist halt so unglaublich schnell. Und das hat sich dann auch in den 2 Jahren, also von Natur, vom Taunus auf diese Arizona-Tour innerhalb von 2 Jahren, wenn ich da manchmal zurückschaue, dann ist das für mich manchmal total unglaublich, diesen Sprung, den man da macht und den man niemals für möglich gehalten hätte.
Ja, ich meine, gerade wenn du jetzt sagst, dass das erst seit 2/3 Jahren deine Passion ist, um dann zu sagen, nehmen wir einfach nur mal diese Arizona-Tour runterzureißen.
Ja. Puh,
wow. Weil da sollten wir mal, glaube ich, kurz über die Hard Facts sprechen. Das ist nämlich schon gar nicht mal so ohne.
Genau, also das war eine Tour, die in Arizona stattfand und es ging eigentlich um die Stadt Tucson drumherum. Das ist relativ nah auch an der mexikanischen Grenze und wir waren 9 Tage unterwegs und pro Tag, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 100 und 150 Kilometer und jeden Tag um die 1000 Höhenmeter dann. Genau.
Und dann sind wir noch in Arizona, ne, wo man jetzt sagen würde, naja gut, Oregon Coastline, ja, lass ich mir eingehen, herrlich, bisschen Meeresbrise, klar, nervt mit Gegenwind, aber ein bisschen flacher, kann man schön strampeln. Arizona ist für mich heiß, Staub, Fels, Sand und schreit nach, bitte hier nicht Fahrrad fahren.
Das stimmt. Man muss halt ein bisschen schauen. Das ist so, glaube ich, beim Wandern auch. Du schaust halt eben, wann passt das von dem Wetter. Wir waren im November dort. Das bedeutet, du hast da wirklich fantastische Konditionen dort. Es sind immer um die 20 Grad. Ah. Also es kann auch mal bis zu 25, aber das ist alles gemäßigt. Dadurch sind auch nicht so viele Tiere unterwegs. Ne? Ansonsten hast du wirklich Skorpione, Schlangen. Also so kleine Taranteln siehst du schon, die sieht man auch im Winter, die buddeln sich so kleine Löcher, auch unter den Zelten, die sieht man auch relativ oft, zu meinem Missfallen persönlich. Mhm. Aber ansonsten, du hast viel Sand, aber auch in der Nacht wird es nicht besonders kalt. Also es ist eigentlich tatsächlich absolut perfektes Fahrradwetter. Und dadurch, dass es so anders ist in Europa und dass das so wild und so remote ist, ich hatte überhaupt gar keine Zeit, darüber nachzudenken tatsächlich. Und es war extrem abwechslungsreich. Also wie du auch sagst, man denkt immer, du hast ja nur Sand und Wüste, aber das wechselt sich ständig ab zwischen riesen meterhohen Kakteen. Dann ist es mal wieder ganz grün alles. Dann waren wir oben auf dem Mount Lemmon, da lag Schnee. Also das ist unfassbar abwechslungsreich. Und dann an der mexikanischen Grenze, da wird es dann noch mal ganz grün. Sieht es fast ein bisschen aus wie in Peru. Also von der Landschaft her extrem irre. Wirklich jede Stunde sieht die Landschaft anders aus. Du kommst auch nicht voran, weil du ständig Fotos und Videos machst, weil du einfach, ich habe jeden Tag einmal einen Moment gehabt, wo ich wirklich geweint habe, wo ich wirklich da gestanden habe, richtig in die Natur reingeschluchzt, so richtig laut, weil ich so überwältigt war von dem, was ich dort gesehen habe. Also es ist unglaublich und das bis zum heutigen Tag ist das für mich immer noch mein absoluter Sehnsuchtsort und ja.
Okay, man merkt dir die Begeisterung kaum an und mit der Schönheit hast du mich überzeugt. Okay, got it, notiert. Aber Fahrradfahren musst du schon auch noch mit 1000 Höhenmeter pro Tag, mit 100, 150. Der Otto-Normal-Rennradfahrer lacht da jetzt vielleicht, dann machen wir 300 am Wochenende.
Ja.
Ja, aber machen musst du es trotzdem.
Das stimmt. Und du hast das Gepäck, ne? Das ist die Sache, die du nicht vergessen darfst. Und dadurch, dass wir so remote unterwegs waren, haben wir immer 3 Liter Wasser haben wir immer dabei gehabt. Das heißt, ich habe angefangen wirklich mit einer Trinkblase auf dem Rücken, ne? Werden einige auch sagen, oh Gott, mit dem Rucksack Fahrrad fahren. Aber ich muss seit Arizona, muss ich sagen, ist so ein Trailrunning-Rucksack, gerade wenn ich viel Wasser brauche, für mich was ich nicht mehr zu Hause lasse und du merkst es gar nicht. Und du hast das Wasser immer bei dir, du weißt genau, du hast noch genug Wasser dabei. Also du hast schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Gewicht auch. Aber es ist so, dass und Leo und ich, wir fahren sehr, sehr gut im Team. Das heißt, ich fahre sehr schnell hoch, Leo fährt sehr schnell runter. Das heißt, wir finden uns da auch immer wieder und dieser Support füreinander und dieses Verständnis, auch dass man nicht immer zu das gleiche Tempo fahren muss, ne? Aber dass man sich immer an irgendeinem Punkt wiederfindet und der ist einfach, der schleppt dich die Berge hoch und die Berge runter. Also das ist auch da, sind Leo und ich wieder, sind wir ein unglaublich gutes Team und supporten uns da gegenseitig. Und das mit mir macht das ganz, ganz viel. Und es ist wirklich so, dass die Landschaft und auch wirklich die Amerikaner sind wahnsinnig hilfsbereit, dass dich das irgendwie weiter pusht. Das hat mich so motiviert, da weiterzufahren. Und ich wollte sehen, wie es weitergeht. Ich wollte am nächsten Tag sofort wissen, was sehen wir heute? Was erleben wir? So dieser Abenteuerdurst, das pusht dich. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, tatsächlich.
Ich finde es schon spannend, weil irgendwie für mich hört sich so an, dass bei euch beiden eigentlich die Leidenschaft für den Sport, den ihr macht oder am liebsten macht, so geweckt wurde durch eine Reise und lustigerweise auch noch beide mal in die USA. Aber ja. Genau, also irgendwie hat es was mit diesen Reisen auf sich, oder? Und einfach damit, dass man sich mal wirklich von allem anderen löst und ja, sich in die Wildnis haut sozusagen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir würden das jetzt auch annehmen, wenn wir in den Bergen leben würden und uns freuen, wenn wir einen Hausberg hätten, wo wir hier jeden Tag mal hoch können. Jetzt sind wir halt wirklich hier im sehr flachen Land mit Leipzig und hier in Ostdeutschland, außer jetzt der Sächsischen Schweiz, was auch ein Stück von uns entfernt ist. Und irgendwie, glaube ich, haben wir deswegen auch nochmal einen ganz anderes Bergweh und ganz anderes Wildnisweh hier als vielleicht jemand, der näher in den Bergen leben darf und kann, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute, die unser Magazin lesen oder bei uns so mit in der Community sind, auch in so Mitteldeutschland auch viel leben, ne? Und eben auch solche Abenteuer suchen, solche Key-Momente, solche ja Leckerchen.
Ja, also das ist es. Ich wollte euch da auch nicht zu nahe treten, um einfach zu sagen, ja, okay, Leipzig, Und dann kommt man gleich auf die verrückte, sorry, Idee, PCT, verrückte Idee, Arizona Radfahren. Kann man nicht einfach erstmal nach Tirol? Kann man nicht einfach erstmal nach Zürich? Direkt so?
Machen wir ja auch. Machen wir auch.
Ah, okay.
Also das Thema, ja, das Thema Mikroabenteuer. Sarah hat jetzt zum Beispiel in diesem Jahr eine Challenge ins Leben gerufen, wo sie jeden Monat einmal irgendwo draußen schläft. Und wie gesagt, wir haben im Taunus angefangen, wir sind in Südtirol gefahren, fahren im Schwarzwald, wir fahren rund um Leipzig. Also ne, das sind jetzt natürlich die Extrembeispiele, die wir euch erzählt haben, aber wir haben natürlich auch ganz woanders angefangen und wir lieben nach wie vor das Abenteuer vor unserer Haustür. Ja.
Also sind es doch nicht nur die Männer, die angeben.
Ich glaube einfach, dass diese intensiven Abenteuer, die hinterlassen einfach auch eine intensive Wirkung. Ne? Aber das ist natürlich klar, ja.
Absolut. Es gibt diesen schönen Spruch, oder man muss wegfahren, um auch wieder heimzukommen. Und ich glaube, das ist vielleicht, also mir geht es genauso mit meinen größeren Reisen. Die hinterlassen halt einfach einen bleibenden Eindruck und motivieren einen einfach vielleicht auch nochmal mehr, solche schönen Sachen zu Hause zu erleben. Auch wenn die dann ein bisschen einen anderen Anstrich haben manchmal.
Ja, und man geht auch einfach mit einem anderen Blick raus, finde ich. Ne, das finde ich schon besonders. Und ich habe jetzt angefangen in diesem Jahr mit einer Tracking-Guide-Ausbildung und bin jetzt richtig viel halt in der Wildnis hier unterwegs. Und ich sage Wildnis, wir haben ja nicht viel offizielle Wildnis in Deutschland, aber wir haben trotzdem Orte, die sich wild anfühlen. Und da muss man manchmal einfach ausblenden, dass man schnell in einem Café sein könnte oder in einem Hotel, sondern bewusst draußen sein. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, ne? Also wir haben halt nicht dieses wie in Amerika, dass man fürs Wochenende mal ins absolute Nichts rausfahren kann und dann auch noch nichts dafür bezahlt. Hier muss man da halt einfach ein bisschen mehr investieren, um wild zu sein zu können und Wildnis erleben zu können. Aber es ist möglich und diese Orte gibt es, ja.
Jetzt sagst du, du machst nebenher noch eine Ausbildung, Trekking-Ausbildung, Outdoor-Ausbildung, wie auch immer. Wie ist es sonst? Macht ihr nebenher noch etwas anderes oder ist das Magazin wirklich Lebensinhalt? Ist es Hobby, das zur Arbeit wurde? Oder nein, es ist immer noch Hobby und es ist einfach unser schönster Alltag? Oder müsst ihr beide noch, ich weiß es nicht, in euren normalen Job als Landschaftsgärtnerinnen und Bankkauffrau, ich weiß es nicht.
Nein, wir haben von Anfang an The Female Explorer als unser Projekt und auch als unseren Job angesehen. Wir haben, wie gesagt, wir waren selbstständig, wir haben dann relativ schnell im ersten Jahr unsere noch übrig gebliebenen Kunden losgelassen und haben alles geschiftet in The Female Explorer und wie gesagt, haben auch eine Firma gegründet, eine GmbH, haben jetzt uns angestellt, haben Angestellte und wollen eine gesunde kleine Firma sein, die wächst und wächst und wächst.
Also verzeiht, pikant kurz vielleicht, wie finanziert sich das Ganze? Über Werbepartnerschaften? Weil wenn ihr sagt, ihr stellt jetzt auch dann das Printmagazin ein, so konnte man ja sagen, okay, das Printmagazin, das haptische Ding hat Summe X an Euro eben pro Monat, Quartal, Erscheinungsturnus gebracht. Jetzt sind wir online. Stellen wir um auf Twitch mit Subs oder...
Nein, also wir arbeiten ganz normal wie viele im Online-Bereich mit Partnerschaften, mit Brandpartnerschaften und das im Eventbereich, aber auch im redaktionellen Bereich. Wir machen relativ selten irgendwelche Werbebanner-Sachen oder so. Also es gibt's jetzt auch noch nicht bei uns in der App. Wir machen das viel redaktionell. Wir sind sehr froh, dass viele Brands mit uns eben mit auf diese persönlichen Abenteuer kommen. Das okay. ist natürlich so Best Case für uns, wenn Nick und Leo halt nach Arizona oder sonst wohin radeln und dort ganz authentisch Brands mitnehmen können. Und wir haben jetzt erst einen Female Gear Guide gestartet, wo wir uns wirklich auf Outdoor-Equipment für Frauen konzentrieren. Also wir haben da viele Formate geschaffen und genau, die Finanzierung läuft da ganz klassisch über Brandpartnerschaften, Partnerschaften mit Regionen und freuen uns da sehr darüber, dass das funktioniert in dem Bereich.
Und die Guide-Ausbildung von dir zahlt ja sozusagen auch ins eigene Unternehmen mit ein, oder? Beziehungsweise kann man das wahrscheinlich sehr gut brauchen für eure Events.
Ja, wir dachten, wenn eine von uns wenigstens eine Guiding-Ausbildung und Erste-Hilfe-Outdoor und so weiter hat, dann ist das ein Vorteil. Dann können wir uns immer sparen, dann noch jemanden extern zu holen. Wobei wir uns da auch immer freuen, das Netzwerk kennenzulernen. Das ist vor allem auch eine persönliche Leidenschaft, die da ist. Und auch das Know-how, was ich da lerne, das ganze Wildniswissen, ist natürlich für redaktionelle Inhalte und so weiter Gold wert.
Redaktionelle Inhalte, nochmal ganz kurz, gutes Stichwort für Magazin. Also, wir haben jetzt gelernt, es wird digital. Es wird meistens oder viel zumindest von Einsendungen, Anfragen, könntet ihr mal hierüber, ich habe gemacht, dazu etc. pp. Wie viel guckt man noch in klassische andere Bergmagazine, um zu sagen, ach, schau mal, die Rubrik ist ganz nett, die könnten wir nicht zwingend kopieren, aber wir könnten uns davon inspirieren lassen. Oder wir machen wirklich straight unser eigenes Ding. Wir machen jetzt, bei Kochrezepten hilft es schwer mit eigenem Ding, aber wir machen irgendwas, was einfach unser eigenes Ding ist.
Ja, also unser Problem ist eigentlich, dass wir generell zu viele Ideen haben. Also uns gehen die Ideen nicht aus und wir haben relativ schnell die Regel aufgestellt, keine Unternehmensgründungen mehr in der Freizeit, weil wir wirklich viel auf dumme Gedanken kommen und das ist, oder undumme Gedanken, aber das ist auch ein bisschen unsere Superpower und wir haben da einfach auch sehr viel Freude dran. Natürlich gucken wir auch in andere Outdoor-Magazine, die haben wir vorher schon gelesen, die lesen wir auch noch immer noch, ne? Genauso wie extrem viele Bücher und so weiter. Und wir sind immer in dem Spirit, miteinander zu arbeiten als gegeneinander. Wir haben kein Problem damit, wenn es andere Outdoor-Magazine gibt, die total, die im Print jetzt noch weitermachen und die da total Erfolge feiern. Wir haben kein Problem, wenn es andere Outdoor-Plattformen gibt, die da was Tolles für Menschen-Outdoors oder Frauen-Outdoors machen. Hey, unsere Tür ist offen, dann lass was gemeinsam machen. Das ist eigentlich so unser Spirit und Ideen gehen uns eigentlich nicht aus.
Sehr gut, das ist ja auch schon mal schön. Aber gibt's noch konkrete Zukunftspläne? Ich meine, klar, jetzt haben wir schon gehört, die App wird kommen. Das wird schon mal so eine Hausnummer werden. Es wird irgendwann du noch zum Fahrrad konvertieren, Sarah. Das ist natürlich logisch. Nick arbeitet da dran. Das wird Realität werden. Was passiert vielleicht noch? YouTube-Kanal oder ist auch verboten? Ihr macht bei Seven vs. Wild mit, ist auch verboten. Ich weiß es nicht.
Ja, ich warte noch auf die Anfrage von Seven vs. Wild.
Grüße gehen raus an Fritz Meinecke.
Nein, also unser Ziel ist es einfach, zum einen natürlich ganz transparent, wir wollen gern eine gesunde Firma sein. Das heißt, wir wünschen uns natürlich, dass wir langfristig hier in dieser Branche arbeiten können, dass wir Arbeitsplätze schaffen können und damit einfach alt werden und das nicht jetzt irgendwie in 5 Jahren als, ach, das war mal schön gewesen, beenden müssen. Also das ist natürlich ein Ziel von uns, aber inhaltlich wollen wir einfach die Plattform für Frauen Outdoors sein in Europa. Es gibt einfach immer noch kein anderes Medium für Frauen Outdoors. Wir wollen das weiterhin sein. Wir wollen das gerne bei uns bündeln und natürlich wäre es auch total großartig, wenn wir das irgendwann über die deutschsprachigen Grenzen hinaus schaffen würden. Aber das alles Step by Step, weil, wie gesagt, wir wollen da auch ein Stück weit gesund wachsen. Wir haben keinen großen Investor gerade hinter uns. Wir haben keine große Bank bei uns im Nacken oder irgendein Konzern. Wir machen das wirklich wir 3 Gründerinnen jetzt mit unserem Team und wir freuen uns über den krassen Support, den wir von der Community bekommen, also wirklich von Frauen, die Teil davon sein wollen, dass sie ihre Stories bei uns teilen und dass sie sich wohlfühlen und uns immer wieder das Feedback geben, dass es wichtig und richtig ist, was wir machen und wir freuen uns über die Brands, die uns von Anfang an ernst genommen haben und nicht gesagt haben, ja okay, hier zu wenig Reichweite oder was auch immer, sondern gesagt haben, nein, das, was ihr macht und die Art und Weise, in der ihr es macht, das finden wir gut und das unterstützen wir. Und da sind wir extrem dankbar.
Super. Hey, vielen Dank für den Überblick über euer Magazin. Ich glaube, wir können schon langsam so Richtung Schluss schielen, oder Rainer?
Bevor wir zu unseren drei Schlussfragen kommen, eine Sache würde mich noch ganz kurz interessieren. Es tut mir leid, dass ich immer...
Alles gut,
mir fällt immer noch was ein. Mich muss man immer abwürgen. Am besten, das ist immer das Doofe, wenn ich der bin, der aufnimmt, ne? Weil dann könnte die mich sonst einfach abdrehen. Nein, aber pass auf, meine einzige Frage wäre noch... Fiktion. Freitag, 19 Uhr, Redaktionsschluss. Licht geht aus, ihr sperrt die Tür hinter euch zu, geht dann eine nach links, eine geradeaus, eine rechts, oder geht ihr dann noch zusammen auf ein Getränk, ihr geht noch zusammen ins Gym, ihr macht noch was, ihr habt private Freizeit miteinander, oder, lass mal, saßen schon jetzt 8 Stunden im Büro zusammen.
Nee, also... Heute Abend gehe ich mit einem Teil von unserem Team, die Zeit haben, zur European Outdoor Film Tour. Wir haben ausgemacht, dass wir eine Night Out Zeit jetzt in 2 Wochen gemeinsam alle am See übernachten und Feuerchen machen. Also unser Team ist auch immer noch freundschaftlich miteinander und wir verbringen auch gerne Zeit miteinander. Nicht nur auf irgendwelchen Trips und im Office, sondern auch im Alltag, ja.
Und die Geschäftsidee ist ja in der Freizeit geboren, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Also.
Genau. Und auch wenn es hart ist manchmal und schwierig, dafür Raum zu finden, versuchen wir das doch immer mal besser und mal schlechter zu schaffen, auf jeden Fall.
Okay, dann bin ich ja auch beruhigt. Wenn das dann tatsächlich alles auch noch in Frieden läuft, dann ist das ja super.
Na klar.
Aber ich glaube, dann ist es wirklich, wie Michi angekündigt hat, dann kommen wir sozusagen zu unseren Schlussfragen. Wir kündigen die immer so ganz dolle an, dass es die drei immer gleichen wiederkehrenden sind, was eigentlich überhaupt nicht stimmt, weil wir es eigentlich individuell für jeden zuschnitzen und dann jedes Mal diese Geschichte erzählen. Also es sind eigentlich drei Schlussfragen sozusagen. Ich fange einfach mal an. Mikroabenteuer. Ihr habt selber vorher gesagt, das ist auch ein großes Thema bei euch im Magazin. Was ist von jedem von euch die Empfehlung, was wir unbedingt mal machen sollten, was keiner sonst macht? Oder was man, nicht was keiner sonst macht, sondern was man einfach vergisst zu machen. Aber was eigentlich so ein schönes Mikroabenteuer ist, was ich einfach Dienstag nach dem Büro noch machen kann.
Genau das. Unter der Woche draußen schlafen. Es gibt unglaublich viele Biwak- und Trekkingplätze eigentlich im Umfeld von jeder Stadt und jedem Ort. Oder es gibt einen Garten von einer Freundin oder whatever. Einfach mal draußen schlafen, wenn das Wetter schön ist, auch einfach mal ohne Zelt. Das klingt so leicht, aber das macht übelst viel. Und vielleicht auch am nächsten Morgen früh aufstehen, den Kaffee noch draußen trinken und direkt ins Office wieder. Und mal gucken, wie sich das anfühlt.
Nick, du nickst.
Genau, du bist dabei.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur, also ich habe zum Beispiel einen Balkon, ne? Und wenn es nur einfach eine Hängematte ist, die du dir auf den Balkon spannst und dir es einfach da mit einer Lichterkette gemütlich machst, dass du einfach mal wieder diesen, dem Wetter auch irgendwie, dass man nicht so drin ist, sondern einfach sich mal den Gegebenheiten draußen aussetzt. Also, und einfach mal schauen, wie sich das anfühlt. Ich glaube, so ganz kleine Sachen, das macht schon relativ viel mit einem. Oder mit dem Fahrrad einfach losfahren. Und es muss gar nie weit sein, ne? Da einfach mal eine Nacht irgendwo schlafen und morgens, du kannst morgens wieder im Büro sein, kannst ein bisschen nach Lagerfeuer riechen, passiert uns zweimal die Woche irgendjemanden von uns. Macht es. Das ist das, was den großen Unterschied macht. Gar nicht immer so diese ganz großen Abenteuer, sondern die ganz kleinen, die man mit in den Alltag einbauen kann.
Ja. Das hört sich vor allem auch dann, wenn man keinen Bock hat. Wenn man denkt, wieso habe ich mir das jetzt überlegt, trotzdem machen. Einfach
dann
trotzdem.
Braucht man es am meisten. Dann braucht es am meisten tatsächlich.
Ja, die schönen Dinge, die behält man meistens besser im Kopf, oder? Aber trotzdem wird uns auch interessieren, was war euer schlimmster Draußen-Moment?
Also vielleicht nicht
oder der unvergesslichster.
Aber ja, ich hatte schon mehrere lustige Tierbegegnungen. Einmal habe ich mit einer Wildnisschule im Wald übernachtet und hatte meine Hängematte dummerweise über einen Wildwechsel gehangen und nachts ist ein Wildschwein gegen mich gelaufen. Zum Glück nichts passiert, aber wir sind kurz aneinander geditscht und dachten so, huch, was machst du hier? Und als ich letztes Jahr versucht habe, einfach auf dem Land bei meinen Eltern im Garten zu übernachten, wurde ich von 8 Waschbären geweckt, die mich mit großen Augen angeguckt haben, was machst du denn hier? Und auch da wurde mir bewusst, ich bin hier gerade ungebetener Gast und dann bin ich lieber gegangen. Und das ist auch voll in Ordnung, mal zu sagen, der Vibe ist vielleicht jetzt nicht gefährlich, aber der Vibe ist gerade, dass ich hier nicht hingehöre. Und dann kann ich auch mal den Raum lassen und sagen, alles klar, macht euer Ding, tschö.
Ich glaube, mein schlimmster draußen Moment war tatsächlich meine erste Bikepacking-Tour. Und ich weiß noch, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir auf die Idee kamen, dort kein Zelt mitzunehmen. Also es waren 8 Grad draußen. Wir sind einfach nur mit einem Schlafsack und einer Isomatte. Es war komplett feucht. Und wir haben am ersten Tag, wir haben gar nichts gegessen am ersten Tag. Und dann kam der Hungerast. Wir sind gecrashed. Ich habe dort am Straßenrand gesessen. Mir war so schlecht, mir war so übel und ich habe einfach in dem Moment die Welt nicht mehr verstanden, weil ich habe gedacht, warum schaffen wir das nicht? Warum schaffen wir es nicht, diesen Berg hochzufahren? Bis natürlich dann irgendwann das Learning kam, okay, man muss einfach super, super, super viel essen. Aber und dann nachts auf dieser Wiese zu schlafen und alles war feucht, alles war nass, keine Sekunde geschlafen, das war, glaube ich, für mich so diese erste Entzauberung des Bikepackings. Das war für mich ganz furchtbar. Vielleicht so ein Gefühl des Versagens auch tatsächlich. Aber dann muss ich sagen, im Nachhinein das wieder abzuschütteln und doch wieder zu sagen, nein, wir lernen daraus, wir fahren die Tour zu Ende, wir machen es beim nächsten Mal einfach besser und anders. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es das schlechteste Erlebnis war. Es war, hat sich in dem Moment so angefühlt, aber es war wahrscheinlich im Nachhinein das Lehrreichste, sich wieder aufzurappeln und zu sagen, ich steige da jetzt trotzdem wieder drauf und beim nächsten Mal mache ich eine Tour, die ist noch länger und die ist noch härter, aber ich bin einfach ein bisschen besser vorbereitet.
Und ich esse noch mehr.
Ja, das Food Game auf dem Fahrrad, das ist das, was die Verdauung und was der Körper macht auf dem Fahrrad, das ist sehr mysteriös und das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber das ist tatsächlich Wahnsinn, zu was der Körper in der Lage ist. Das ist wirklich irre.
Sehr gut, aber lehrreich lassen wir in dem Fall dann auf jeden Fall auch zählen. Sehr gut.
Gern, ja.
Ich mochte es eben auch gerade, dass der erste Tipp ist, schlaf draußen und dann, oh, draußen schlafen ist die Hölle.
Nein, Equipment ist alles. Frag Sarah, Equipment ist alles. Es geht, das ist wirklich, also gerade auf dem Fahrrad für mich, Equipment ist make or break. Das ist einfach das, was du, dein Mittel, mit dem du arbeitest draußen. Und wenn das gut performt, dann hast du eine gute Experience und umgedreht auch. Ja.
Brauchst du uns als Rucksackhersteller nicht erzählen?
Definitiv.
Ne? Also,
ja.
Wer hat's erfunden?
Nee. Ja.
Aber auch hier gutes Stichwort, um dieses Kapitel wirklich zuzumachen: Packen. Seid ihr gute Packer, schlechte Packer? Und wenn, was vergesst ihr am liebsten?
Da sind Sarah und ich wieder komplett unterschiedlich. Mhm. Und wir lachen, ja, das ist auch immer unser Inside-Joke. Sarah, könnt ihr euch vielleicht schon denken nach dem Gespräch? Total organisiert, total vorbereitet, Packlisten. Packt wahrscheinlich manchmal für mich auch 1-2 Sachen einfach doppelt ein. Aber wir kennen uns einfach sehr gut und ich bin wahrscheinlich eher last minute, sehr intuitiv, eher so ein Bauchgefühlpacker. Aber das ist wie Yin und Yang. Zum Schluss treffen wir uns irgendwo und in der Mitte und dann passt es auch irgendwie wieder.
Ja, das, was Nick sagt. Ich habe meistens eher zu viel mit und das ist mein Problem. Aber ich finde meistens jemand, der es dann auch nutzen kann.
Super. Im Endeffekt, wir haben wahnsinnig viel jetzt von euch erfahren über das Magazin, euren Antrieb, über euren Alltag. Vielen lieben Dank. Super Stories habt ihr da. In diesem Sinn würde ich sagen, Sarah, danke. Nick, danke. Und der ganzen Female Explorer Crew, die jetzt nicht mitsprechen durften, auch vielen Dank. Und best of luck mit eurem Umstieg auf das Community-Dasein. Ich bin gespannt.
Vielen Dankeschön. Dank für das schöne Gespräch mit euch. Hat super viel Spaß gemacht.
Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke euch.
Dankeschön.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.